ganz herzlich willkommen zu Baywatch Berlin, zu einer neuen Ausgabe hier beim Innovationspodcast Baywatch Berlin. Das ist nämlich der einzige Podcast, bei dem es der letzte Podcast, bei dem es Live-Sex gibt.
Ja. Ah ja, ist das so heute?
Das ist der
so?
Letzte.
Ja.
Das ist der letzte, das gibt es ja kaum noch.
Ja, die anderen haben sich verabschiedet, ne?
Ja, sonst gibt es ja
immer
nur noch.
Wurde auch sehr in die Schmuddelecke gedrängt, muss man sagen, so klassischer Live-Sex.
Exakt. Ne?
Also es ist ja gestartet in den 50ern als was sehr Ästhetisches unter Matrosen.
Ja, klar.
Und jetzt, dann hat das so einen komischen Schmuddel-Image.
Ja, wir haben ja hier auch angefangen noch mit dem Cancan, also mit dem Tanz oder wie der heißt.
Ja.
Ne? Und so, und du hattest diese so Dinger.
Hatte ich, diese Hütchen, ne?
Die Hütchen auf den Brustwarzen.
Ja,
und so.
Und
man muss schon sagen, dass es eher aus der Ecke der Kunst kam und eher was Performatives hatte. Gut, nun ist es jetzt eben so, dass wir offenbar der letzte verbliebene Podcast sind, wo sowas noch angeboten wird.
Und ist auch wie im Swingerclub. Erst ein bisschen reden und dann wird gebumst.
Ja,
so ist es. Ja, genau. Also,
aber wie immer kann man die Handlung vorspulen.
Ihr könnt euch also darauf freuen. Und
und keiner sagt, ich liebe dich. Auch gut.
So, ja. Und man muss jetzt einfach für neue Leute, weil ich habe den Eindruck, vielleicht nach der Pause, dass neue Leute dazugekommen sind, dass die also wissen, auf was man sich freuen kann und dass man sich hier auf was Schönes einlässt.
Ja, herzlich willkommen. Aber wir müssen uns jetzt bitte, ich möchte euch einmal bitten, dass wir uns gemeinsam räuspern, weil wir haben offenbar auch viele neue ZuhörerInnen, die von uns, oder vielleicht sind es auch alte ZuhörerInnen, die von uns eine einwandfreie Stimme erwarten. Und auch ich bin da nochmal in mich gegangen nach letzter Woche, wo ich ja so ein bisschen noch von Corona angeschlagen so eine raue Stimme hatte. Mhm. Und leicht nasal jetzt auch immer noch, leicht. Und wir müssen jetzt einmal gemeinsam räuspern, damit wir eine einwandfreie Stimme
liefern
können. Das ist
gut. Ich möchte aber trotzdem, Pfeife, dass du nachher über das Räuspern von uns schönere Geräusche legst.
Ja,
weil
damit
das ist natürlich kein schönes Geräusch, was man sich jetzt anhören muss. Das heißt, du kannst dir ja ausdenken, was man stattdessen, also zufriedenstellende Geräusche, so satisfying sounds, kannst du vielleicht darüber machen.
Mhm. Zum Beispiel so eine Dose, die aufgeht, finde ich sehr satisfying.
Ja.
Ne, gute alte Dose.
Ja, sowas. Du kannst ja mal gucken, ob es sowas gibt. Da gibt es doch bestimmt ein paar Perverse, die sich sowas da im Internet immer anhören.
Ich wünsche mir das von Netflix, dieses Dum-Dum.
Oh, das ist auch sehr satisfying.
Kann ich das bitte haben?
Also 3, 2, 1.
Gott sei Dank hört das mein Vater nicht mehr.
Warum?
Ja, der hat sich letzte Woche so geschämt.
Den haben
dass
wir
er
verloren.
Den haben wir verloren. Wir haben Leute dazu gewonnen, aber wir haben auch Leute verloren.
Was ist das?
Wegen der Proktologengeschichte?
Ja, wegen der Proktologengeschichte.
Warum hat sich dein Vater da geschämt?
Er hat sich sehr geschämt. Also er hat gar nicht mehr aufgehört. Ich habe auch Klaas ein paar Screenshots geschickt. Er hat sich wirklich in Rage getippt. Mit ganz vielen Smileys.
Also so schlechten Smileys. Weil deine Mutter dich zum Proktologen begleitet hat, ist dein Vater jetzt sauer?
Er hat so Kotz-Smileys hat er gemacht.
Ja.
Hä? War das eine Neuigkeit für deinen Vater? Also deine Mutter das nicht erzählt?
Die Tatsache, dass ich da beim Proktologen war.
Ja, und Urologen
okay,
auch, ne?
Ja, die geht klar.
Ja.
Aber dass ich das im Podcast erzähle, das geht ihm nicht in den Sinn.
Er hat das, er hat das
verstehe ich nicht.
Ja, weil er das mit so einer Begeisterung auch erzählt hat.
Hätte Thomas es mehr so ein bisschen septischer erzählen müssen.
Vielleicht. Also wenn es
antiseptisch
dem,
natürlich.
Na, also wenn es dem Thema der Aufklärung und der Enttabuisierung.
Und nur das wollte ich erreichen.
Ja, darum geht's doch. Es geht um die Enttabuisierung von so lebensnotwendigen, also potenziell lebensnotwendigen Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen. Und da geht's darum, wenn man, umso normaler man drüber spricht, desto mehr wird's komisch aus der Apothekenecke da irgendwie so rausgeholt. Und dann geht da jeder hin und dann spricht man drüber und vielleicht aktiviert das Menschen, sowas zu machen. Das ist ja das Ziel. Jetzt hat
jetzt dein Vater nicht gefallen.
Aber Thomas hat sich diese Idee der Enttabuisierung, vielleicht ist er übers Ziel hinausgeschossen, hat es etwas zu normal dargestellt.
Also er muss seinen Arsch zeigen, es war jemand in seinem Arschloch, es war wie Bob der Baumeister, das sind doch einfach, so war es ja.
Ja, so war es.
Da kann man ja auch nicht schönreden.
Er kann ja auch nicht lügen.
Da war jemand in seinem Arschloch.
Ja, wie heißt das denn?
Das, ja.
Gibt es da ein feineres Wort für? Also, Arschloch. Heißt nicht Arschloch? Wie heißt es denn?
Wir müssen sowieso
aufpassen. Klaas sagt öfter mal Popoloch, so, das finde ich ganz, ganz süß.
Popoloch. Das ist mir zu kindlich.
Also wir müssen sowieso aufpassen, weil wir hier wahrscheinlich auch wir haben uns so aneinander gewöhnt, weißt du, wir sind mittlerweile mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, sind wir ja, wie ein altes Paar, wo man irgendwann anfängt, voreinander zu furzen. Also so, man muss aufpassen.
Weil man sich zu wohl fühlt.
Weil man sich zu wohl fühlt. Man muss aufpassen, dass man sich miteinander, auch wenn wir uns jetzt mittlerweile, Sie, liebe ZuhörerInnen und wir hier, nicht, dass wir uns also gut verstehen und gut kennen mittlerweile, heißt nicht, dass wir voreinander die Achtung jetzt verlieren müssen und uns nicht mehr würdig behandeln. Und wir reden hier manchmal so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So. Und das gehört sich auch nicht immer. Man muss schon auch sich überlegen, was für einen Anspruch möchte man an die Beziehung haben, die wir hier zu unseren Baywatch Berlin Fans führen, und wollen wir eine gewisse Klasse irgendwann einfach vermissen lassen.
Meinst du etwa, diese Produktion könnte man nicht bei Deutschlandradio Kultur ausstrahlen?
Bei Nova geht's. Bei Nova geht's, das ist die coole junge Welle.
Ja.
Da darf man auch mal sowas sagen wie
Arschloch?
Ja, oder Scheibenkleister.
Ja.
So Sachen werden da teilweise gedroppt.
Ja.
Und bei normalen Deutschland Kultur oder wie das heißt.
Sind wir nicht fein genug?
Nein, da dürfen wir nicht hin. Da kommt da einer mit dem Rollkragenpulli und schlägt uns den Bubble Tea aus der Hand.
Ihr macht da jetzt hier ja schon wieder Gags drüber, ne?
Ja.
Aber da gab es ja gestern ein Eklat. Weil mein kleiner Neffe hat mich angerufen, hat das Telefon geklingelt. Und da meinte er.
Wie alt ist der denn?
3.
Ja.
Ja. Und der hat Baywatch gehört, über seinen Vater.
Normal.
So, hat er so ein bisschen gehört. Ja. Und da hat er zum Telefon gegriffen, hat mich angerufen und hat gesagt, Thomas, du musst dem Klaas sagen, das sind viel zu viele Schimpfwörter. Und du sollst ihm sagen,
oh weh.
Und jetzt stehst du da, jetzt stehen wir alle blöd da. Ja, erst die Proktologengeschichte da.
Ja, aber jetzt, aber ich sag mal, dein Bruder steht jetzt auch nicht im besten Licht da, weil man lässt jetzt seine Kinder ja auch nicht Squid Games mitgucken, nur weil die noch wach sind.
Ja, du lässt deine Kinder auch nicht Terminator gucken und dann rufen die bei Arnie an und sagen, da wurde zu viel geschossen.
Hab ich ja auch. Dann kommt kommt zeitgleich in mein Postfach die Mail, hey Schmitti, Baywatch Berlin ist mittlerweile Familienunterhaltung. Meine 10-jährige Tochter, meine Frau und ich sind große Fans. Wenn der liebe Herr Lund seine Schimpfwörtergebrauch reduzieren würde, wäre es auch für Sie, für die jüngere Generation unbedenklicher.
Okay.
Liebe Grüße. Gedenkt ihr damit umzugehen?
Ich würde sagen, wir machen FSK 18.
Oh, aufs Cover drauf, das hilft.
Weil wir lassen uns nicht verstellen. Wir reden immer nur so, wie unser Schnabel gewachsen ist. Ich lass mir doch nicht von denen der Minderjährige sagen, wie ich jetzt zu reden hab.
Das ist doch ein guter Vorschlag. FSK 18.
Nee, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass wir vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, ne? Also wenn uns
das ist die bittere Wahrheit.
Ja, wir können ja jetzt sagen, dass wir ab morgen so ganz fein daherreden, aber wenn uns das Vokabular fehlt, das ist so, als wenn sich irgendwelche Rapper dann doch mal zu gesellschaftlichen Themen äußern und werden dann, weiß ich, wenn Bushido früher bei Anne Will saß und dann sich gewählt ausdrücken wollte und irgendwie klang wie einer aus dem späten Mittelalter. Ja. Aber liebe Frau Dame, darf ich meinen Punkt ausführen?
Ja, was machen wir denn du?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja, wir knallen so ein FSK 18-Ding drauf. Das hat bei den Ärzten schon die ganzen Alben verkauft und so.
Ja, Index.
Ja.
Ja.
Wir sind der indizierte
Nein,
Podcast.
Nein, wir machen das jetzt anders. Wir reden.
Aber das würde mich wirklich stolz machen, weil wir dieses, was ich noch von den PlayStation-Spielen früher kenne, diesen roten Aufkleber auf dem Cover hatten mit der 18 drauf.
Parental Advisory.
Nee, ich meine richtig diesen roten Aufkleber. Das war so ein Viereck. Und da war FSK 18. Und das waren die Spiele, da musste man sich richtig was überlegen, wenn man die kaufen wollte.
Ja. Okay. Also ich würde sagen, also unter 5 sollte keiner hören.
Nein, wir machen, also sag mal, dass du die Chance nicht siehst. Früher, ich bin alles, was irgendwie nach indiziert klang, bin ich losgeradelt, hab mir es gekauft. Ja. Wenn da irgendwo stand ab 18, war ich am Start. Und uncut. Ich bin am Start.
Naja, das okay. Aber hat es in diesen Tagen, weil wenn wir jetzt zurückschauen in unsere Kindheit, unsere Jugend und so, ne, da war das ja auch noch schwer, an sowas ranzukommen.
Ja, richtig schwer. Ne,
da gab es dann immer diese berühmte Reihe, wurde immer alle gesagt, kennst du das? Das hieß Gesichter des Todes.
Ja.
Und das wurde sich so rumgereicht. Ich habe das nie gesehen.
Ich habe das nie mal gehört. Was war das?
Ne, das waren irgendwelche so Home-Videos, weißt du, Home-Videos, wo es also schief geht. Ja,
also.
So,
ja.
Genau.
Also falsch. Gott, wir können doch nicht hier so an starten.
Ich hab's noch nie gesehen. Schon,
ja, aber dann nimm doch
Schrei
das
uns doch nicht so an. Jetzt, mal, der Mann hat's nur davon gehört, ich hab's noch nie davon gehört.
Dann erklärst du uns
gesehen.
Doch mal.
Du hast es gesehen.
Ja, dann frag doch.
Was heißt denn fragen? Ich lass mich von denen nicht anschreien. Arschloch.
Also Gesichter des Todes war eine, in Anführungszeichen, Dokumentation über den Tod. über, wie scheidet man vom Leben in den Tod? Das kann durch Hinrichtungen passieren, das kann durch schwere Unfälle passieren.
Ja, aber das waren doch so Home-Videos, so gefühlt.
Ja, es waren auch Exekutionsvideos und so. Aber, oh Gott, Spoiler, es war alles gefaked. Das war alles gefaked, aber man dachte zu der damaligen Zeit, es wäre echt. Aber es war eine, im Grunde, ja, es war
eine Fake-Doku. Ich dachte, das ist sowas wie Bitte lächeln, wenn es also schief läuft.
Genau, ja. Und es war der heiße Scheiß in
vor
den 90ern.
YouTube.
Ja, vor YouTube.
Ne? Als Video wahrscheinlich.
Sich das so, so
ja, ich wollte ja nur sagen, also es gab sowas damals nicht. Ne? So man konnte nicht mit 3 Klicks irgendwie sich da sonst was angucken und dann sehen, wie die Narcos mit Zahlungsverspätung umgehen oder sowas. Ja. Das kann man ja jetzt sich angucken im Internet. Damals ging das nicht und deswegen war so ein Aufkleber SFK 18, vielleicht war das halt noch mehr was.
Ja.
Heutzutage ist es genau das, was es damals im Prinzip auch hätte sein müssen, nämlich ein klarer Hinweis dafür, dass man sich das besser wirklich nicht anguckt, weil das halt furchtbar ist.
Ja.
Ja. Also ist das immer noch eine Auszeichnung oder sind wir das in unserer alten Generation? Heißt das nicht für neue Leute weil es ist so zugänglich.
Für Jüngere ist es vielleicht wirklich eine Warnung.
Dann. Ja, die einfach dann sage, dann höre ich das halt besser nicht. Weil das ist nicht so eine Auszeichnung mehr. Mhm. Es ist so zugänglich. Man kann sich irgendwas Furchtbares kann man sich angucken, wenn man da Lust
heute
hat.
Noch. Nee, ich glaube, wir brauchen eine andere Lösung.
Nein.
Wir brauchen eine Lösung, wie wir weiter so plaudern können, wie es uns in den Sinn fällt. Man muss ja auch leider traurigerweise zugeben, so ist ja auch so ein bisschen der Dienstjargon, haben wir auch schon oft erzählt. Ne? Also Bühnenelemente im Studio heißen Katzenarschloch. Mhm. Leute, die schlechte Ideen vortragen, werden auch schnell mal als Arschloch bezeichnet. Also es geht hier auch manchmal ganz, es geht eben
rustikal
geht's zu.
Mhm. Ja, wir könnten es so machen, dass wir einfach normal weiterreden und du, Pfeife, du könntest praktisch jedes Wort, von dem du das Gefühl hast, es hat eine Grenze überschritten. Das muss jetzt auf dem Schulhof oder auf dem Pausenhof bei der Kita, muss das nicht laut geschrien werden. Das könntest du neu übersetzen mit einem, zwar auch Schimpfwort, was also nicht den Sinn entstellt des Satzes, den wir sagen wollten, aber ein kindgerechtes Schimpfwort, was in Ordnung ist.
Einfach ja, drüber. Einfach
Fupskopf.
Das ist zum Beispiel ein Wort, das dürfen wir jetzt nicht sagen.
Nee.
Ne? Oder
Blödi.
Zum Beispiel. Das ist etwas, das
darf man nicht sagen.
Würde man nicht sagen. Also, ne? Ist ja Quatsch.
Ja.
Kann man sowas kann man nicht sagen.
Es ist jetzt 9:32 Uhr. Und wir haben schon alle Themen des Tages durch.
Wieso? Also weil ich das gerade zusammengefasst habe. Also kannst du das dann so
kindgerecht?
Weil muss man schon kreativ sein, ne?
Kreativ. Aber nicht zu kreativ.
Ja. Aber nicht so pädagogisch kreativ. Nee, okay. Weißt du, dass man dann anfängt mit Rüpelraupe oder so.
Kackbrezel.
Weißt du, weil, guck mal, da war schon wieder ein Wort in dem Satz. Ja, also dass man, es gibt dann noch so welche, wo man, oh, jetzt hört das Satisfying-Geräusch wieder drüber, es ist ein Durcheinander hier heute, ne? Ständig irgendwelche Geräusche.
Es bleibt schon ganz normal.
Du weißt, was ich meine. Nicht, wenn jetzt irgendwie sich so verrückte so Lehrer überlegen, sie machen jetzt ein Kinderbuch mit witzigen Beleidigungen und dann kommen da so kreative Beleidigungen raus, die also selbst einem Achtjährigen zu uncool sind.
Jetzt weiß Pfeife gar nicht mehr, was er
ist jetzt verbrieft.
Ja.
Komplett zerverbrieft.
Er hat gefragt.
Ja.
Ja.
Also nochmal jetzt, aber ich finde, wir haben es jetzt noch nicht zur Veränderung besprochen. Also dein Vater fand es gut, dass dem Thema Raum gegeben wurde. Und
er fand gut, dass ich beim Urologen war.
Punkt.
Und beim Proktologen. Punkt. Ja.
Redet man nicht praktisch im Radio.
Er ist aus einer Generation, wo das Verständnis fehlt, dass man das auch in der Öffentlichkeit breittreten muss. So hat das ungefähr.
War dein Vater schon mal bei Instagram?
Nur um mich zu stalken.
Okay.
Aber du bist.
Weil es ist doch inzwischen modern, auch sein Innerstes nach außen zu kehren. Ist doch modern.
Ja.
Es ist doch, man hat doch gar keinen guten Instagram-Kanal, wenn man nicht die persönlich größten Tragödien und inneren Zerwürfnisse, wenn man denn nicht sofort die Kamera anstellt, also sobald einem im Grunde die erste Träne aus dem Tränenkanal rausschießt, hat man praktisch den Auftrag vom amerikanischen Großkonzern, seine Kamera anzustellen und das in voller Breite hochzuladen. Sonst wissen andere Leute doch gar nicht, dass man erstens Gefühle hat, dass man auch zu strugglen hat und die können nicht Anteil nehmen.
Ja.
Also so eine Depression, die ist doch gar nicht da, wenn man die gar nicht in ihrer kompletten Breite für komplett Fremde aufbereitet, die dann wiederum die Chance haben, einem gut zuzureden.
Also ich hatte beim Proktologen zu strugglen, aber ich hatte keine Gefühle.
Okay. Ja, also vielleicht muss dein Vater auch immer noch, dass er so ein bisschen jetzt so einen Medienkurs nochmal kriegt.
Ja, aber guck mal, das ist einfach für Eltern ist es schwierig zu akzeptieren, dass der Junge denn eben doch nicht Rechtsanwalt oder Meeresbiologe geworden ist. Sondern
die Enttäuschung kommt heutzutage, ja. Diese grundsätzliche Enttäuschung.
Performance.
Über dein verfuschtes Leben. Das ist ja klar, gut klar. Sehr gut. Es ist im Grunde einfach eine Enttäuschung, die hier einen Weg sich gebahnt hat über dieses ganze komplette verfuschte Leben, was du führst, Schmidt. Ist ja klar.
Ja.
Dein Leben ist komplett verfuscht. Also wirklich, also man könnte ganze Stern-TV-Sendung über dich machen. So verfuscht sein Leben. Also nicht den Scheiß am Sonntag, sondern die Mittwochsendung natürlich. Die gute, die Qualitätssendung.
Ja, das ist ja so. Und ich möchte, wenn ich dich mal bei Stern-TV sehe, dann musst du mir was versprechen. Mhm. Du musst dann an so einem Tisch sitzen, wo vor dir selbst gestopfte Zigaretten schon liegen, bereit, um weggequalmt zu werden. Ja. Ne? Die müssen da schon vorbereitet sein. Dann musst du einen Tischmülleimer da stehen haben. Wo du immer
so ein kleinen Butterdüschen drin. Ja.
Da ist auch ganz wichtig, dass der Kameramann nicht in die Hocke geht.
Das ist richtig. Also von oben
wie der Zuschauer, geht. Wie der Zuschauer von oben herab sieht.
Und, so, und dann sollst du, weil das machen die bei Stern-TV immer, dann sollst du zu einem Schrank gehen, zu einer Kommode und sollst einen großen Aktenordner rausholen, wo du deinen ganzen...
Also, verfuschtes Leben abgeheftet
hast. Was auch immer. Ne?
Das ist also, ein verfuschtes Leben.
Ja, entweder ist es Streit oder ein Gerichtsauseinandersetzung.
Was
oder,
mit den Nachbarn?
Egal. Ja, aber in dem Fall kannst du auch irgendwie, kannst auch die Dokumentation vom Arzt, ist mir echt egal, was da drin steht. Ja?
Ja.
So, aber du sollst, oder die WhatsApp-Korrespondenz mit deinem Vater oder irgendwas, du musst... Das ist wichtig für so Stern-TV-Sachen, dass du dann sagst, ich habe das hier alles bei. Und dann knallst du so einen Aktenordner auf den Tisch und sagst, dit ist jetzt von 1996 bis heute. Und dann fängst du an zu blättern und der Kameramann weiß schon. Oh,
aber so. Wenn du es nicht da hast, dann bringen die das auch mit.
Ja, aber so Screenshots von WhatsApp in so ein Album kleben.
Ja, gerne. Ja.
Okay. Wie auch immer. Also es ist wichtig, dass du so selbstgemachte Dokumente hast. Das ist immer wichtig.
Also mich würde das auch so freuen, wenn die Baywatch Berlin-ZuhörerInnen, die so ein bisschen Photoshop-Skills haben, Bilder von denen und sagen, Thomas Schmidt, sein Leben ist verfuscht. Ich mag das so. Ich
da muss man nichts machen beim Photoshop.
Sein verfuschtes Leben, das ist so ein schönes Wort. Du hast alles verfuscht, Schmidti. Dein ganzes Leben ist verfuscht. Das ist jetzt, ist egal, ist verfuscht.
Wie seht ihr euer Leben so?
Na, meinst du, das hast meins mit halb ran verfuscht? Nee, ich sitze ja auch hier in dem verfuschten Ding hier.
Ja, bei mir, also ich sag mal.
Das Glas ist auch verfuscht.
Es gibt doch dieses Meme.
Glas aber auch noch reich und verfuscht.
Warte doch mal. Es gibt doch dieses Meme, wo einer da auf dem Treppenlift sitzt und sagt, started from the bottom, now we're here. Ne? Ich habe praktisch, also ich habe eher so eine Flatline an Entwicklungen gemacht. Bei mir, also ich habe jetzt gar nicht großartig nach den Sternen gegriffen.
Nee.
Ne? Gestartet wie ein Bettvorleger und immer noch unterwegs als Bettvorleger. Ja.
Ja. Oh Mann, ey. Es gibt aber auch Hoffnung, Leute. Mir hat
Hope.
Ja, also vielleicht ist das ein Weg, wie wir auch so ein bisschen Buße tun können für unser verpfuschtes Leben und wieder auf den geraden Weg. Ich würde mich vielleicht darauf einlassen, wenn ihr mitzieht.
Es
kam nämlich ein Angebot ins Haus, ne? Und zwar hat die Landeshauptstadt Saarbrücken sich gemeldet.
Wie bitte? Offiziell?
Mhm. Ja, mit einer Pressemitteilung.
Wie, hat sich bei dir mit einer Pressemitteilung gemeldet?
Mir wurde diese Pressemitteilung weitergeleitet.
Okay.
Was sollen wir machen?
Die Landeshauptstadt Saarbrücken sucht auch dieses Jahr...
Das gehört zu Deutschland, ne? Mhm. Frage ich nur kurz. Geografisch erst.
Furzknoten.
Eben.
Ich habe keine Ahnung, warum mich diese Mail erreicht hat. Vielleicht könnt ihr das irgendwie rausfinden, so rausknobeln, ne? Die Landeshauptstadt sucht auch dieses Jahr ehrenamtliche Amphibienhelferinnen und Helfer.
die Kröten über die Straße schleppen.
Wenn gegen Ende des Winters die Temperaturen steigen, beginnen in Saarbrücken wieder die Amphibienwanderung.
Lego.
Kröten, Frösche und Molche überqueren dabei auch Straßen.
Molche hast du auch, Schmidti.
An besonders sensiblen Orten in der Stadt stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums für Bildung und Berufs Saar im Auftrag des Amtes für Klima- und Umweltschutz, bla bla bla, deshalb Amphibien-Schutzzäune auf.
Ja.
So, diese Zäune sollen die Amphibien auf ihrem Rückweg von den Winterquartieren in ihre
Leichtgewässer
davor bewahren, von Autos überfahren zu werden.
Wann ist das?
Ach, kommt.
An welchem Tag?
Komm. Da die Betreuung der Amphibienzäune ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nicht möglich wäre,
ist nicht denkbar.
Sucht die Landeshauptstadt Saarbrücken auch in diesem Jahr wieder Bürgerinnen und Bürger, die sich im Amphibienschutz engagieren möchten. Hier stehen morgens früh nach der Morgendämmerung, müsste man da bereitstehen.
Aber oder, an welchen Tag genau?
Oder abends nach wann Sonnenuntergang Amphibienzeuge zu kontrollieren und die Kröten über die Straße zu tragen. Dabei geht es um den Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte April.
Können Sie sich ein bisschen genauer, also sollen wir jetzt immer warten, wann es losgeht?
Nein, die richten sich nach dir quasi. Also du hast einen Zeitraum von Mitte Februar bis Mitte April und da kannst du Kröten über die Straße tragen, mit mir zusammen und mit Lunz auch.
Ja, dann machen wir das.
Nee, das machen wir nicht.
Oder? Doch. Also guck mal, mir sind jetzt mehrere Sachen dazu eingefallen. War ich sehr gut immer in diesem Spiel Frogger.
Ja.
War ich sehr gut
immer. Das hat aber mit nichts zu tun.
Doch, dann müssen auch Kröten auf die andere Seite. Und wenn man das gemacht hat.
Ich will
hat,
die aber nicht anfassen.
Doch.
Ja, dann, Schmitty, du kennst sie mit den Viechern.
Du kannst sie
aus.
Doch.
Ich weiß nicht mal, wo der
du musst aber, die können doch alleine, ich meine, da braucht man als Autofahrer viel Geduld. Aber du kannst natürlich wie ein Schülerlotse die Hauptstraße absperren und dann einfach warten, bis er selber rübergegangen ist, wenn du ihn nicht anfassen willst. Das dauert natürlich. Aber gut, aber gerade, sag mal, was ist mit, sind es nur Kröten, Molche und Dings? Was mit so Sachen wie Regenwürmer? Müssen die auch mal auf die andere Straßenseite? Warum müssen die überhaupt auf die andere Straßenseite einmal im Jahr?
Ja, was soll das?
Warum müssen die das hin? Was ist da besser als da?
Die wollen doch zu ihren Laichplätzen.
Ja, dann sollen die sich auf der anderen Seite Laichplätze suchen.
Oder über die Brücke gehen wie jeder normale Mensch, ne?
Es gibt doch Amphibienbrücken, das ist doch der Witz. Weißt du noch, als wir mal in China waren? Da sind wir mit unserem chinesischen Guide, ne, das ist so eine Mischung aus Touristenführer und von der Regierung abgestellt und pass auf, dass wir da keinen Scheiße bauen. Ne?
Ja.
Aber der war nett. Ne? So, und mit dem haben wir uns gut unterhalten die ganze Zeit und er hat so ein bisschen erzählt und dann sind wir zum Beispiel irgendwann mal auf der Straße in unserem Auto an so einem Schweinetransporter vorbeigefahren. Das war wirklich ein grausames Bild, muss man sagen. Ne? Also man kennt ja schon hier in Europa oder Deutschland auch so Viehtransporte und die sind wirklich bemitleidenswert. Manchmal sehen die aus und da wirklich, also
die wurden immer, zum Schlachthof gefahren. Die
aber, wurden zum Schlachthof
aber da gefahren, noch schlimmer.
Es war da auf jeden Fall noch ein bisschen schlimmer und es war wirklich ein trauriges Bild und wir haben uns das so angeschaut und waren irgendwie so ein bisschen geschockt davon und haben da auch drüber gesprochen, guck mal, wie sieht das denn aus und so. Und es gab 0% Verständnis von unserem Guide, was jetzt daran schlimm sein soll. Ne? Weil da das Essen durch die Gegend gefahren wird. Ne?
So, klar, es war noch schlimmer. Er hat uns sogar noch darauf aufmerksam gemacht. Also während wir schon diskutiert haben, wie schlimm das ist und dass man jetzt mal Veganer werden muss, hat er sich vorne umgedreht und hat richtig, als wäre da ein Comedy-Programm an der Straßenstelle.
Ja, und dann fiel ihm was ein.
Hat wie witzig das ist.
Genau,
das
und dann fiel ihm nämlich was ein, genau, ne, dann stimmt. Er war dann so in so einer geckigen Stimmung und dann hat er gesagt, er kennt ja auch ein paar Sachen aus Deutschland und eine Sache, das hat er kaum erzählen können, weil ihm die Tränen des Lachens runtergelaufen sind, der gesagt, ob das wohl stimmt, dass wir in Deutschland tatsächlich Tunnel bauen, für Frösche. Und Brücken für Frösche. Ob das praktisch so ein Gag ist, den man sich in China erzählt und eigentlich stimmt das gar nicht, ne? In Wahrheit ist es gar nicht so. Aber er hat jetzt ja mal die Gelegenheit, mal nachzufragen, ist es wirklich so, dass in Deutschland Tunnel für Kröten, damit die auf die andere Straßenseite kommen? So. Der konnte die Frage kaum formulieren vor Freude.
Ja.
Und dann, wir haben dann irgendwie gesagt, ja logisch, klar, ohne genau zu wissen, ne, weil Frage hat sich ja hier auch gerade ergeben, was wollen die eigentlich auf der anderen Seite? Er sagt irgendwas mit, die wollen da Leichen, aber warum die nicht zu Hause Leichen, das ist auch nicht ganz klar jetzt hier. Ja, da gibt es jetzt wieder ganz viele Leute, die uns erzählen, wo sie ihre Froscheier hinlegen, ist uns egal, seien wir ehrlich. Es wird schon Grund haben, ne? Sonst wird es da keine Pressemitteilung und eben diesen Tunnel. Vielleicht könnte ich mal sowas, es gibt doch immer so Prominente, die dann so Tunnel eröffnen.
Das könnte Schmitty aber machen.
Autobahnteilstücke oder so, wo man so ein Band durchschneidet mit dem Bürgermeister und sagt, so, Tunnel ist eröffnet. Schmitty,
vielleicht kriegst du deine eigene Krötenbrücke.
Also wenn eine Krötenbrücke eröffnet hat, dann wäre ich am Start. Hey.
Die Thomas-Schmidt-Brücke.
Ja.
Das ist wie in Wilhelmshaven gibt es die Kaiser-Wilhelm-Brücke am Südstrand. Also es gibt schon so Brücken, ne?
Na ja, klar.
Ja, sicher.
Aber wie sehen denn so Krötenbrücken aus? Sind die dann so ganz
klein? Hohenzollernbrücke in Köln.
Ja. Kann man sich da überholen als Kröte?
Ich weiß nicht genau.
Gegenverkehr?
Also ich frage mich vor allen Dingen, kann ich da mit einem Staubsauger kommen, dass ich die so ansauge, um nicht anfassen zu müssen und dann lasse ich die praktisch auf der anderen Seite wieder.
Ja, pass nur auf, wenn du zur Eröffnung kommst von der Brücke, dass du mit deinem Porsche nicht die ganzen Kröten da kaputt fährst, ne?
Ja, das wäre gut. Ja, genau. Das
in Berlin gibt es Gott sei Dank wenig Kröten.
Opfer schon beklagen muss, ne?
Wie beim Keino.
Aber jetzt
mal ohne sowas. jetzt, wir sind ja immer schnell dabei, alles zu verulken.
Ja.
Ne? Immer muss das irgendwie witzig sein und nichts nimmt man ernst. Immer muss man gucken, was kann daran wohl witzig sein? Und wir vergessen dabei manchmal die vernünftigen Aspekte einer solchen Sache. Warum, und ich würde mich dazu bereit erklären, fahren wir nicht dahin, da irgendwo, wo die Kröten da, wo es keine Ampel gibt, wo man drücken kann.
Ja.
Ne? Weil sonst könnten die das ja einfach drücken, ja. Und dann, ja, bei grün, ne? Das, ja, können die Frösche ja merken, sind ja selber grün, ne? Das Eselsohr.
Grün kennen sie, willst du
sagen. Grün kennen die.
Ja.
Ne? Warum machen wir das nicht? Warum gehen wir da nicht mal hin? Warum gehen wir nicht mit gutem Beispiel voran, ja, und tragen so ein paar Kröten da auf die andere Seite?
Du, aber wir fahren doch nicht da 700 Kilometer hin und am Ende sind da keine Kröten.
Wieso?
Dann heißt es heute leider keine Kröten.
Ach, das ist doch Quatsch.
Da müssen die schon sicherstellen, dass da Kröten über die Straße wollen, ne?
Dann werden da für uns extra Kröten hingesetzt, weißt du, damit wir zufrieden sind, ne? Ja. Sowas will ich auch.
Können wir auch
nicht
geile Bilder machen, ne?
Für Insta.
So Pressebilder, ne? Wie, also, wir die Kröten gerade so, ha?
Also ich werde auf jeden Fall mir so ein Man-Bum, oder wie das heißt, weißt du, so ein Herrendutt werde ich mir machen.
Ja.
Und dann werde ich mir so Gummistiefel anziehen.
Ja.
Und so ein Poncho.
Wie der Kanzler bei der Flut eigentlich damals.
Genau, der hatte auch einen Poncho an damals, ja, und Dutt hatte, ja, Gerd, ja, Schröder hatte einen Dutt und einen Poncho, ja, an und, ja, und rote Gummistiefel, und hat da auf den Sandsäcken gestanden und gesagt, was hier denn los? Ne, beim Oderbruch damals.
Genau.
Ja, genau. Und das hat,
aber müssen wir dafür extra ins Saarland fahren? Gibt es nicht, ja, auch Brandenburg?
Ja,
Brandenburg gibt es ja auch Kröten.
Ja, wieso? Aber dann können wir doch zu seinen Eltern und Leona fressen.
Ja, aber wir müssen dann, ihr habt schon verstanden, dass wir dann da hinfahren müssen, dann müssen wir übernachten, weil es ist ja morgens früh in der Dämmerung, dann müssen wir die schleimigen Dinger
da. Das ist
aber
eine Aktionskette, die da ausgelöst wird. Wenn wir jetzt sagen, wir retten die Kröten, muss, ja, Mechthild zu Hause die Fenster putzen.
Ja.
Ja.
Weil, wenn Besuch kommt, ja, werden die Fenster geputzt.
Aber die hören, ja, das ja nicht mehr, deswegen ist die Überraschung diesmal richtig geil.
Aber können wir nicht, wäre es nicht super gut, wirklich dahin da in sein Märchenland, ja, da zu fahren, da? Weil
Saarland,
ja? Ja, ja, damit man da umsonst was zu essen kriegt. Ja. Leckeres Essen,
ja,
bei Schmitz, die sind sehr gastfreundlich, diese Leute. Das, ja, sind ganz einfache Leute, aber ganz gastfreundlich. Haben selber kaum was, aber geben noch die Hälfte ab.
Sag mal.
Käse. Also deine Mutter ist eine tolle Köchin, Schmitz. Da komme ich immer,
danke,
gern.
Ja, ja.
Ja, du, dann werden wir so eine Art Krötenbotschafter. Gegen ein paar Kröten hatte ich eh nie was einzuwenden.
Ich habe gedacht, wir können hier jetzt nochmal was Gutes tun und dann aufrufen, ja, an die Leute im Saarland, dass sie sich doch da bitte melden.
Aber gibt das auch ein paar Kröten, Schmidt?
So, jetzt hast du uns da eingeschenkt, ne?
Also ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich habe das Thema hier nicht hergetragen. Und ja, aber du weißt das, ich bin ein engagierter Typ und wenn irgendwo, wenn Hilfe von mir erwartet wird, dann gucke ich nicht weg,
ja,
gucke ich hin.
Andere fahren zum Burning Man und machen da so einen Ausflug, ja, wir fahren zur Krötenwanderung nach Saarbrücken, ne?
Ja.
Ja, dafür will ich ein paar Kröten sehen, Schmitty. Okay.
Ich denke, wenn ich das beruhigt, der Gag hat den Weg in den Podcast gefunden. Er ist hier, der eine oder andere hat ihn sicher anerkennt, abgekichert,
okay,
dazu. Ja.
Leute, ey.
Da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Muss ich jetzt mal ganz privat sagen, dass ich da keine Lust drauf habe.
Wieso denn?
Sehr lang fahren, sehr weit fahren,
ja,
um irgendwie glibbrige Tiere anzufassen, finde ich jetzt nicht so.
Das ist doch egal. Also es ist wirklich, du kriegst auch was zu fressen, ne?
Na gut. Ja. Gibt's, kann ist es was, wo man...
Wir machen noch eine kleine Weinrunde da.
Ja, auch gut. Aber ist es was, wofür man ein Bundesverdienstkreuz irgendwann mal bekommen könnte, wenn das praktisch publik wird? Also naja, nicht, dass ihr dazu bescheiden auch mit umgehen.
Ich sage,
vielleicht sollte man das auch filmen. Ich sag's nur, dass es wirklich auch publik werden kann.
Also Bundesverdienstkreuz zum Beispiel wird für unterschiedliche Sachen ausgegeben.
Also es könnte sein.
Ja, der eine muss irgendwie 30 Leute ins Leben gerettet haben, der nächste macht bloß was bei YouTube.
Ja.
Ja, also,
okay, ja, ja.
Man weiß nicht, das ist unergründlich, ne? Was man machen muss, um das Bundesverdienstkreuz zu kriegen, sagt einem keiner. Man kann nicht einfach sich anstrengen im Leben und sagen, ich arbeite jetzt meine Punkte ab und am Ende gibt's das Kreuz, so ähnlich wie, weiß nicht, beim Schwimmabzeichen oder so, ne? Wenn man sagt, 25 Meter so,
ja,
15 Meter so, nach dem Ring tauchen und dann kriegst du das, ne? Ja. So geht's nicht beim Bundesverdienstkreuz, sondern man muss irgendwie so ins Blaue hinein sich engagieren, bisschen im Nebel stochern, in der Gutmütigkeit, ja, und hoffen, dass das einer mitkriegt.
Ich würde nur abends gern die Kröten über die Straße tragen, nicht morgens in der...
Morgendämmerung stand da, Schmitty.
Oh Gott.
Du machst doch nicht den Termin mit den Kröten, die Kröten machen den Termin mit dir. Nichts verstanden. Ja. Aber wir haben eh ordentlich was zu tun, weil ich habe letzte Woche habe ich mal dazu fein geschwiegen, auch weil ich noch nicht in der Lage war, da mitzumachen. Aber wir haben auch noch Eisbaden auf dem Zettel. Ich habe den ganzen Winter habe ich trainiert. Mhm. Seit der vorletzten Folge habe ich jeden Morgen war ich Eisbaden bei -4 Grad. Und ich traue mir jetzt über 20 Sekunden traue ich mir
kein
zu.
Kein Problem mit.
Und ich finde, dass das noch aussteht, Schmitty, weil du hast dich da sehr geärgert. Wir können noch mal reinhören, wie der gerade so lockere Schmitty auf das Thema Eisbaden vor ein paar Wochen hier reagiert hat.
Olle Kamellen.
Das ist halt super gut ist für den Körper.
Ja, wirklich jeden Trend mitnehmen.
Jeder Depp muss da jetzt irgendwie zum See fahren und sich da mal reinstellen.
Absurder Scheiß.
Das macht mich wahnsinnig. Das ist wirklich das Allerletzte.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Also wirklich diesen Trend da, diesen Instagram-Scheiß da.
Weil das machen nur Arschlöcher.
Das hat echt noch gefehlt.
Ja, also da hast du dich aufgeregt.
Das war der Schmidt vor dem Urlaub.
Ach so.
Ah. Da merkst du, da ist das, die Last des ganzen Jahres war da.
Und das stört dich jetzt, also dass wir mal so einen Innensport ausprobieren. Für die Zellerneuerung Mischung auch sehr
aus,
gut.
Wer war es denn so? Joko? Du, Joko auch?
Ja, Joko hat mit Eis gebadet. Ja. Ja. Joko ist ein sehr guter Eisbader, besser als ich.
Was ist die Mischung aus Thomas und Namaste? Das ist Thomas T.
Thomas T.
Thomas T. ist der neue Thomas.
Ne? Ja.
Ein ganz entspannter.
Ja.
Er findet alles super gut.
Ja. So ist das.
Ja, das können wir doch mal machen.
Schmitty. Nö. Aber erzähl doch mal, wie war das denn?
Ja, also Joko ist ein guter Eisbader.
Joko ist ein sehr guter Eisbader.
Ist der, hat der, weil der im Speckmantel praktisch.
Sag mal.
Das, oder?
Nee, so speckig ist der doch gar nicht.
Nö, hat der nicht.
Hat so ein bisschen Bäuchle hat er, aber. Nee, der ist wirklich nicht speckig. Aber er ist irgendwie todesmutig und ohne ihn hätte ich auch nicht zum Eisbaden finden können, weil es wirklich so war, dass ich aus irgendwelchen Gründen, ich habe mir das morgens vorgenommen. Und dann stand ich vor dem Wasser und ich hatte panische Angst. Es war wirklich unglaublich. Ich konnte nicht reingehen.
Kann das nachvollziehen.
Du kannst das nachvollziehen. Da gibt es ja einen legendären Einspieler. Und ich habe mich genau gefühlt, glaube ich, wie du. Es war so eine innere körperliche Schranke und ich hatte eine richtige Angst. Und ich musste mich extrem beruhigen, um es überhaupt mir vorstellen zu können, reinzugehen. Dann habe ich einen Fuß reingemacht, gesagt, sehr unglaublich kalt und bin wieder raus. Und dann hat Joko was sehr fast Väterliches gemacht. Er hat gesagt, komm, der war nämlich schon drin, der ist da schon geschwommen und ist dann wieder raus und hat gesagt, ich nehme dich an der Hand. Und dann sind wir praktisch Hand in Hand zusammen rein. Dann habe ich sowas wie eine Art Herzinfarkt bekommen. Ich konnte nicht reden. Es war wirklich so aller Luft. Es war nicht möglich. Ich habe hyperventiliert. Es war wirklich so und ich wollte einfach nur raus. Und das war das erste Mal. Dann habe ich einen 2-minütigen Lachanfall bekommen danach. Weil alles so geschmerzt hat. Das war völlig bizarr. Also Kiffen kann sowas nicht herstellen. Und dann jeden Tag ein bisschen länger und so. Und dann habe ich mich rangetastet.
Also jetzt noch mal
ohne
so,
Joko nicht möglich.
Bei mein Trainer... Der hat das auch gemacht und der hat danach so ganz undefinierbare Schweißausbrüche gehabt, so tagelang.
Wirklich?
Ja, andauernd hat er so angefangen zu schwitzen, wie ein Verrückter.
Nach dem Eisbaden?
Ja, ich hab das gesehen. Das ist wirklich, als hättest du irgendwie, als hättest du mit der Hand auf einen vollen Schwamm geschlagen. So sah das aus.
Echt?
Ja.
Das klingt ja super, das will ich auch.
Aber es ist wirklich gesund. Es
weiß ich nicht, aber erzähl doch mal eben, was passiert denn dann da?
Ich hab,
weißt du wieder nicht genau.
Weil ich, wie es zu meiner Generation gehört, weiß ich alles nicht so genau. Ich habe mal über so ein Insta-Feed so rüber gehuscht. Ich kann euch sagen, es ist für die Zellerneuerung gut, es ist für den Stoffwechsel gut. Stoffwechsel ist es gut, hallo. Wenn man abnehmen will, dann ist Eisbaden auch gut. Und für die Muskeln ist es gut. Für den Muskelaufbau auch.
Du redest wie ein Heilpraktiker. Die Zellerneuerung. Als wüsstest du, was das ist.
Ich hab doch schon gesagt, ich weiß nicht genau. Ich bin hier nicht Jana aus Kassel. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, es ist gut. Ich weiß, man soll es machen. Und da bin ich dabei.
Wirklich? Das reicht schon.
Das reicht, ja klar.
Vor allen Dingen du.
Man soll es machen und dann bist du am Start.
Diese Mischung du und Heilpraktiker, ne?
Also was ist das denn jetzt?
Ja, ne, eben, das passt halt gar nicht zusammen. Es ist wie bei Karadzic. Der hat sich damals auch, als sie den erwischt haben da, da war der auch als Heilpraktiker getarnt. Ja. Ne, das hat auch nicht zusammengepasst. Und dann sagt, vielleicht mal drauf gekommen, ne, dass das auffällt.
Der Kriegsverbrecher ist auch kein Beruf.
Ja, Heilpraktiker auch nicht.
Wo man eine Praxis mit aufmachen
kann. Heilpraktiker und Kriegsverbrecher sind beides keine seriösen Berufe.
Kriegsverbrecher,
Praxis. Aus sehr unterschiedlichen Gründen, gebe ich wohl zu. Aber das sind zwei nicht normale Berufe. Das ist nicht sowas wie Bäcker oder bei der Müllabfuhr oder also normale ehrbare Berufe, Handwerks oder so.
Ja. Also es wird geeisbadet, Schmitty.
Machst du es immer noch?
Ich würde es mich trauen.
Wo sollen wir das denn machen?
Ja, ich würde es mich trauen, wenn du dabei wärst.
Nee, warum soll ich denn?
Nee, weil ich gerne wissen will, wie du das
dich
machst.
In der Badehose sehen wollen. Weil das witzig ist.
Ich will aber, dass Schmitty es macht.
Das ist doch witzig.
Ich will wissen, wie weit es her ist mit deinem neuen Thomas T. Lifestyle.
Das, ja, ich bin so entspannt, weil ich genau sowas nicht mache.
Mhm. Oh, jetzt das. Eine provokante Lässigkeit. Ja. Ist das jetzt das Ding? Ist das jetzt deine neue Haltung? Provokante Lässigkeit?
Ich fasse nur eine Kröte an, wenn die Eisbahn geht. So ist es.
Ach Gott, das ist Quatsch. Dann habe ich ja wohl doppelt verloren hier. Ja, dann kriege ich ja gar nicht, was ich will. Ja. Aber sollen wir nicht, also wo sollten wir das denn mal machen?
In der Spree.
In der Spree.
Bei den Batterien.
Mhm. In der Spree.
Da sitzen die Leute morgens. Ich sehe es auf meiner Joggingrunde. Die Leute sitzen da morgens.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als ich in Brasilien mich mit dem Fleischanzug in das Piranha-Becken gehalten habe? So ist es auch in der Spree, nur ohne Piranhas. Aber man ist genauso abgefressen.
Von dem ätzenden Industriemüll, vielleicht wird einem da ein bisschen warm von. Ich finde, da können wir es mal machen.
Ich war ja im Skiurlaub, war ich dann abends immer in der Sauna, ne?
Ja.
Und wir hatten noch so ein kleines Planschbecken so draußen. Und das war 31 Grad warm. Und das war mir zu kalt.
Das war auch kalt.
Das war mir auch zu kalt. Und mir ist es schleierhaft, wie du da 30 Grad abziehst.
4 Grad, ich hab's geschafft.
Naja, halt, man hat nicht den Anspruch, dass es schön ist.
Ja.
Es ist schön, wenn es vorbei ist. Ne?
Muss sich sehr konzentrieren.
Und das bringt doch auch nichts, wenn du da 4-mal reinsteigst und dann ja wieder nicht. Also was hast du denn da gewonnen?
Ja, nichts, die Zellerneuerung.
Ist einfach nur Quatsch.
Also seine ganzen Zellen hat sich dann super erneuert und weiter geht's. Ja, ein schön ganzes Jahr kann er dir dann runterleben, da seine neuen Zellen. Die kann er dann aufbrauchen und dann irgendwann muss er wieder ins Wasser.
Ich klopf dir auf die Schulter, wenn du das jetzt jeden Morgen machst, ne? Dann sag ich so, der Mann, der hat sich was erneuert.
Nein, aber ich habe jetzt erstmal neue Zellen, wie du richtig sagst, die werden jetzt erstmal abgewohnt. Diese neuen Zellen, und dann kann man mal wieder frisch ins Wasser.
Und wie bewertest du denn jetzt mit deiner Erfahrung, was Janine gemacht hat, nämlich 4 Minuten im Eiswasser planschen und dann noch ein bisschen tauchen gehen da drin?
Die hat Zellen bis zum Ende des Lebens.
Die hat wirklich ein paar Zellen erneuert. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Das ist unvorstellbar gut, hat er das gemacht.
Ja.
Und ich kann nun wirklich sagen, also manchmal sagt man, ich könnte das nicht, ne? Sagt man so daher, ne? Aber niemand kann mit so einer Gewissheit sagen, ich könnte das nicht wie ich.
Ja.
Weil unterm Eis durchtauchen, es ist, finde ich, nicht möglich. Und dann kommt Janine, ne? Wie so ein blöder Spruch, der auf dem IKEA-Bild ist, ne? Seien sie nur unmöglich, bis sie einer macht, ne?
Nee, stimmt nicht.
In dem Fall war es so. Ja. Für mich war es unmöglich, und dann kam sie und hat das auf einmal einfach getan.
Ja, sie hat, wie viel Meter ist sie ins eine Eis rein?
20 Meter oder sowas.
25 Meter und davor, Minuten. Aber die war 4,5 Minuten im Wasser, bevor sie sich getraut hat, da rein.
Das musst du nicht piepenpfeifen, ne? Das hat Eisloch gesagt.
Ja.
Aber ist doch schon spannend, ne? Dass der Körper sagt, er will das nicht.
Naja, das ist. Ne? Das da ist kann ja man doch drauf hören. Ich verstehe das gar nicht. Also er sagt dir bei Heroin auch, will er nicht.
Doch, der sagt dann, irgendwann drauf, sagt er aber sehr deutlich, er möchte.
Ja,
der möchte. Ja, okay. Er will das vielleicht nicht, es tut ihm vielleicht nicht gut, aber es ist geil. Manchmal so ist es auch mit Eisbahn.
Das ist wie bei Heroin, man muss den Körper auch zum Glück zwingen.
Ja.
Erstmal. Und dann irgendwann versteht er, was daran wohl gut ist.
Genau.
Sag mal, also ich würde jetzt gerne einfach auch, also ich möchte jetzt mal von diesem Narrativ runter, dass das so super gesund wäre oder so. Ich will das ja nur machen, weil das witzig ist. Und wir können das ja
aber
auch.
Aber ich bereite, während wir im Eisloch sitzen, Eislochpfeife, reiß dich zusammen, werde ich euch erklären, was daran super ist.
Ich würde gerne dann so eine Art Podcast, also können wir so ein mobiles Podcast-Zeugs dann mitnehmen?
Aber ich schaffe jetzt nicht 1,5 Stunden in so ein Eisloch.
Nein, nur kurz, also mit Vorbereitung. Und
Ja.
Wir müssen uns dann nur irgendwie so eine...
Der kälteste Podcast Deutschlands, Schmitti.
Und ihr macht jetzt so, als wäre das jetzt ein Termin, den wir haben.
Ja.
Ihr geht Eisbaden, ihr könnt es aufnehmen und dann spielen wir das hier ab. Könnt ihr hier auf das Pad legen, drücke ich drauf, höre ich mir
aber
das
aber glaubst du nicht, dass der öffentliche Druck dich schon auch in gewisser Weise irgendwie interessiert?
Ich spüre da keinen öffentlichen Druck.
Na, noch nicht. Wir reden ja gerade erst.
Ja.
Der wird ja gerade erst
also offenbar braucht es noch Überzeugung.
Ja.
Dass du da auch mal Eis badest.
So, weißt du, so ein aus dem Internet kommendes Schmitti, 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 aus dem Postfach. Schmitti, Schmitti, Schmitti. Und wenn du morgens einen Briefkasten aufmachst, dann macht es Schmitti, Schmitti,
Schmitti. Ich kann jetzt wieder 2 Wochen nicht Instagram öffnen, ne?
Nee, weil da steht nämlich Schmitti, 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 sondern ins Arschloch. Ins Eisloch.
Eisloch.
Entschuldigung, versprochen.
Ja. Ja, also wir finden einen Termin.
Es gibt so gewisse Sachen, finde ich, die wir einfach mal machen müssen, um mal zu merken, wie funktionieren wir noch. Weißt du, wie so eine Art, ich will auch auf jeden Fall wieder, weil das macht mich gerade richtig verrückt, die Vorstellung, dass wir nochmal Fallschirmspringen gehen.
Nochmal?
Nochmal.
Ja, nochmal. Einmal im Jahr gehen wir ins Fallschirmspringen.
Boah, das finde ich super.
Ja, aber brauchen wir nicht mehr aufnehmen. Jetzt,
nee,
ne?
das haben wir ja schon.
Jetzt einfach nur Fun.
Also privat würde ich machen.
Ich bin richtig, ich habe momentan so eine Phase, wo ich denke, ich will so einen Fallschirm Schein machen.
Ne, echt?
Und ich will das alleine machen können.
Ach, geil.
Weil es ist, ich glaube, machbar. Also weiß ich auch, ne, dass das, also so schwierig ist das ja nun nicht. Man muss halt wissen, wie man landet, ohne sich die Beine zu brechen, und man muss rechtzeitig da an diesem Pinöppel ziehen, den Nippel durch die Lasche.
Schmidt, würdest du mit Klaas als Fallschirmtrainer springen?
Als Trainer doch nicht, ich will doch kein Trainer sein. Ich will einfach selber ganz in Ruhe für mich da springen, und ich gucke mir ganz viel so Videos an, und die elektrisieren mich.
Echt?
Die elektrisieren mich. Ich bin also, was ich immer noch super verrückt finde und wo ich auch nicht denke, nicht mal in meiner eigenen Hybris, in meiner, also ich bewerte mein Können oder mein potenzielles Können ja oft größer als es ist, das weiß ich ja auch, ne? Es hört aber trotzdem nicht auf, nur weil ich das weiß. und ich weiß aber, dass diese Wingsuit-Leute.
Mhm. Warte mal, was ist da? Das ist dieses.
Der sieht aus wie so Flughörnchen.
So weißt knapp, die dann über den Boden dann fliegen.
So, die hauen sich noch.
Du hast so Flügel, wie so ein Anzug wie ein Flügel praktisch.
Ja, genau. Die sehen aus wie Flughunde eigentlich.
Ja.
Kennt man doch, Flughunde. Ja. Ne? Und dann fliegen die, dann sausen die an so Felswänden so entlang.
Oder auch so durch Felsen durch und so.
Ja, ja, aber teilweise auch einfach fliegen die wie ein Flugzeug am Himmel.
Fun Fact.
Aber das traust du dir jetzt nicht zu.
Nein.
Was also da gibt es ganz viele Videos auch, wo die dann einfach nicht an dem Felsen vorbei,
ja,
sondern so auf den Felsen drauf.
Ja, dann viele Videos sind dann auch praktisch nicht mehr abspielbar, weil die Kamera auch auf den Felsen draufgeknallt ist. Mhm.
Da gibt's ganz unschöne Sachen, aber wir hatten mal für Duell um die Welt in Italien angeklopft. Wir haben uns nämlich hier ausgedacht, es wäre ja witzig, wenn es eher Winterscheid gibt für Klaas damals,
ja,
dass du eine neue Fluglinie bestellst, und man müsste Rodeo reiten.
Das geht.
Ja,
pass
auf. Auf einem Wingsuit, du oben auf dem Rücken von diesem Wingsuit-Piloten, eher Winterscheid, ist das irgendwie gebrandet, alles witzig, kriegst noch Popcorn und so oder irgendwie das Essen gereicht, und dann fliegst du so an den Klippen vorbei, und uns wurde ausgewachsene Geisteskrankheit bescheinigt.
Ja, ja, ja.
Und was du meinst mit das geht, es geht, dass man sich aus dem Flugzeug fallen lässt, ja, in einem Wingsuit, und dann kann man da drauf Rodeo reiten.
Genau.
Das ist schön, aber auch viel leichter. Und selbst dafür haben wir noch niemanden gefunden, der das mit Promis machen will.
Ja, ja. Und du kannst, also praktisch einer fliegt auf dem Wingsuit und der nächste hat einfach nur einen Fallschirm auf dem Rücken.
Und sitzt.
Und der muss dann irgendwie, wie auch immer, dann da zu dem hinkommen, und dann setzt du dich praktisch bei dem auf den Rücken und fliegst mit dem, so wie auf Fuchor eigentlich.
Ja, ja. Aber so an Klippen vorbei, da wollten die nicht mitmachen, die Italiener. Ja,
das würde auch ohne Klippen, wäre das auch okay.
Wäre auch
aber
gut,
aber es gibt die verrücktesten Videos, und ich kann das nur jedem empfehlen, wenn man mal so sich
Ich habe geschwitzt jetzt davon, diesen Erzählungen, weil mir ganz
und es ist schon, schon toll, aber dass man wirklich einfach da rausspringen kann, und wenn man dann eine gewisse. Also wahrscheinlich am Anfang wird man einfach nur stürzen und hoffen, dass man irgendwie rechtzeitig da dran zieht, und das wird es gewesen sein erstmal für die ersten.
Beim Fallschirm meinst du?
Ja, ja, ja. Für die ersten 5 Sprünge oder so, ja. Und dann irgendwann, stelle ich mir so vor, kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel Zeit man hat da oben. Und dann fängt man an, da mal zu gucken, was passiert, wenn ich den Arm hochmache, wie ändert das meine Flugbahn.
Und warum willst du nicht paragliden? Also weißt du,
das
so?
Ist sehr gefährlich.
Und es gibt so wenig Berge hier, wo man so abfahren.
Also nee, und das ist gar nicht mal so ungefährlich. Und da musst du viel mehr können. Also da musst du auch viel mehr thermische Sachen verstehen und so. Beim Fallschirmspringen, da hüpfst du da raus. Da ist es auch gut, wenn du ein Grundverständnis hast für die Thermik, weil irgendwann hängst du auch am Fallschirm und musst am besten unten ankommen. Aber da musst du ja keine Distanzen hinter dich bringen. Es gibt ja wirklich ich weiß nicht, ob es Paragliding heißt, das glaube ich, ne? Die wirklich Distanzen auch hinter sich bringen und genau wissen, welche Winde sie wie viel Kilometer weit bringen, um dann da weiter im Zelt zu schlafen, und irgendwann hat man also eine Strecke hinter sich. Mhm. Und da musst du eine Menge wissen, und das ist mir persönlich auch viel zu verrückt, und das musst du auch so machen. Das ist dann eine Lebensaufgabe, das zu können und zu machen. Du machst dann nur noch das. Das ist dein Ding dann. Aber Fallschirmspringen kann, glaube ich, jeder.
Ich habe mich da auch mal informiert, was Fallschirm, also wie man das lernt, ne? Und das Beängstigende für mich ist, du machst erstmal freitags so eine Theorie, samstags Theorie und sonntags deinen ersten Sprung ohne Tandem. Um
Gottes Willen.
Und da springen dann zwei Lehrer, wenn ich das richtig verstanden habe, rechts und links mit dir mit und sagen dir.
Die halten dich dann fest, wenn du falsch fällst.
Nee, ich glaube, so richtige Notaus ist das auch nicht. Aber die sagen dir, jetzt wäre es ganz gut, wenn du dich mal auf umdrehst oder mal hier die Kordel da entkordelst. Oder
enthodelst. Und bei mir scheitert, also ich hätte wirklich auch großes Interesse, aber ich traue mein A, ich habe so null
die Eigenverantwortung,
Physik-Skills und ja. Eigenverantwortung in Kombination auch mit so Maschinen oder so. Ich käme nie auf die Idee, Pilot zu werden oder so, weil ich einfach kein technisches Verständnis habe. Und spätestens bei der Landung musst du ja Winde einschätzen können und. Und ich weiß, ich werde in solchen Situationen, wo dann mal was anders läuft, als ich es gelernt habe, das weiß ich auch vom Boot und so, von dem Bootsführerschein, da werde ich auch ganz schnell hektisch.
Das ist aber so auf dem Boot nicht so schlimm, da schon.
Da schon.
Ja.
Ne?
Ja.
Und beim Boot, da macht es halt eine Macke und so, dann ist es ein bisschen ärgerlich.
Auf dem Fahrrad erschreckt man sich mal.
Ja, aber beim Fallschirm ist das eine ganz, ganz fiese Nummer, wenn du da ein bisschen hampelig wirst. Ne? Ja, und für dich, Jakob, wäre
es auch nicht. Ich sage auch, ich würde auch nie so einen Pilotenschein machen, weil ich mir auch gar nicht, in der Not würde ich mir zu 100% zutrauen, dann 3 falsche Knöpfe hintereinander zu drücken und in den Tod zu stürzen.
Es gibt so Typen, den sieht man an, die sind dafür gemacht.
Ja.
So Tom Stuntman, unser Stuntman. So.
Aber ich finde,
den siehst du und da weißt du, das ist so ein Fallschirmspringer.
Du hast durch dein Selbstbewusstsein hast du eine Ruhe, weil du gar nicht den Zweifel zulassen würdest, jetzt den falschen Knopf zu drücken. Mhm. Und das befähigt dich in der Notsituation, den richtigen Knopf zu drücken.
Ja,
in
der Ruhe. Verstehe, was du meinst. Genau, mit einer gewissen Stumpfheit das Risiko ausblenden. Also das hat ja auch was mit einem begrenzten Horizont zu tun.
Nee, finde ich gar nicht.
Ja, doch, in gewisser Weise schon. Das ist ja Selbstbewusstsein, was nirgendwo herkommt. Das ist einfach so eine Laufruhe, die gebaut ist. Also sag mal, was knatterst du hier denn rum, Pfeife? Ich erzähle doch gerade was hier.
Naja, man braucht ein gewisses Mindset auch für bestimmte Sachen. Man muss sich die selber zutrauen.
Beim Skifahren, ne? So ab und zu hat man auch mal so Situationen, wo man seine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt hat oder wo auf einmal so Huppel kommen und über die
man kannst du nicht bremsen, genau.
Und dann macht man immer ist froh, dass man es irgendwie noch abgebremst kriegt. Ja. Ne? Und die Beine schmerzen und so. Und das, den Moment, dieses willst du nicht im Fallschirm
bringen. Aber ich glaube, dass man macht sich immer Gedanken um den Moment vorm Auslösen. Mhm. Man denkt immer, kriege ich es hin, da rechtzeitig an der Schlaufe zu ziehen?
Habe ich gar keine Angst.
Bin ich in der Lage, so klar und deutlich zu denken, um sowas zu schaffen, während ich da nun stürze. Ne? Das sieht ja in Videos immer, sieht das ja immer so ruhig aus, aber in Wahrheit fällt man da bis zum Geht nicht mehr. Ne? So, oder kommt man ins Trudeln oder macht man irgendwas falsch mit den Beinen oder so. Es gibt ja so Sachen. Ne? Ich glaube aber, der richtige Stress fängt erst an, und das hat man übrigens beim Fallschirmspringen sowieso, selbst beim Tandem-Ding. Sobald du da dranhängst, realisierst du die Höhe, realisierst du die Gefahr. Dann realisiert man all die Aufgaben, die man ab dann hat, nämlich da irgendwo wieder zu landen, wo man im Idealfall auch losgeflogen ist.
Wir müssen mal ganz klar sagen, Schmidti und ich, also wir verbieten dir das, Klaas. Ich habe jetzt da, während du das ausgeführt hast, drüber nachgedacht. Und also wenn du tot wärst, das wäre einerseits natürlich traurig, ne? Das würden wir auch jetzt nicht,
traurig.
Da wären wir traurig.
Ja.
Aber auch beruflich wäre es für uns sehr traurig. Deswegen würde ich jetzt erstmal mir wünschen, dass du dir ein anderes Hobby suchst. Zum Beispiel, was ist denn mit Minigolf? Überall gibt es Anlagen, richtig herrlich sind die hergerichtet hier in Berlin. Da gibt es ein kaltes Bier dazu. Da musst du nicht mal einen Schläger kaufen. Das kriegst du alles, kannst dir alles leihen. Du kriegst
also
ein Zettelchen,
die einzige Minigolfanlage,
einen Bleistift und der ist auch nicht sehr spitz. Da kannst du dir nicht wehtun.
Pass
das finde ich gut.
Die einzige Minigolfanlage, die mir ad hoc einfällt, ist in der Hasenheide. Und da ist es schon sicherer, Fallschirm zu springen.
Du baust deine eigene. Nein. Das ist auch ein bisschen so.
Ja.
Ist auch geil.
Also Fallschirm, das ist nicht dein Ding, Klaas.
Naja, ich wollte euch nur mal sagen, dass mich das gerade...
Wir wollen, dass du lebst.
Mir macht das richtig verrückt. Und ich zeige dir und ich weiß, dass ich dich damit
anstecken kann. Ja, den kannst du damit mit anstecken.
Ja, also ich schick dir das mal, was ich meine.
Ich habe 5 Jahre jemanden gesucht, der mit mir den Fallschirmschein macht. Ich habe niemanden gefunden. Und jetzt, wo
ich bin da.
Jetzt kommst du um die Ecke.
Du bist doch nicht alt, du bist doch nicht 70. Du tust, als hättest du eine neue Hüfte. Du bist doch ganz normal noch ein junger Typ. So irgendwie.
Also ich würde ja jetzt ein neues...
Eierloch.
Ja, genau. Ja, ein Daddy mit einem schönen
Eierloch.
Das bist du. Für die jungen Leute da draußen.
Ja.
Klar.
Ey, es gibt unglaubliche Innovationen auf dem Automobilsektor. Und da gibt es jetzt die offensichtlichen Sachen, ne? Elektro hier und da und was weiß ich, mit einem Eimer Essig fährt der Wagen da 100 Kilometer. Darauf will ich nicht hinaus. Sondern Innovationen, mit denen ich ganz konkret in Berührung komme.
Kaffeehalter?
Nein, ich habe ein neues Leasing-Auto. Und dieses praktische Auto, das fährt wunderbar, alles gut. Und das finde ich so richtig toll. Die Techniker und Technikerinnen haben sich Gedanken gemacht, was können wir wirklich mal verbessern, damit die Leute sich wohler fühlen im Auto. Und es ist so, ich habe, mein allererstes Auto war ein uralter Peugeot 306 und wenn man diese Griffe angefasst hat, um sich festzuhalten, dann sind die abgebrochen. Alles, was man darin angefasst hat, ist direkt abgebrochen. Deswegen wussten alle Mitfahrer von mir, dass man da nichts anfassen darf, sonst bricht das ab und dann war das Auto nicht mehr makellos. Es war eh alt und scheiße, aber ich wollte es irgendwie bewahren, dass es noch ein bisschen fährt und nichts abbricht. Und Basti, unser Kollege, hat mich immer wahnsinnig gemacht, der ist mit mir zur Uni gefahren und hat immer so ganz sanft alles gestreichelt, dass es so gerade nicht abbricht, um mich zu provozieren, die gesamte Fahrt von Berlin nach Potsdam. Aber das ist eine andere Geschichte. Und bei dem Auto war es so, es war alt. Du, wenn du wissen wolltest, wie der Ölstand ist, und das wissen, das ist bei vielen Autos auch heute noch so, dann musst du da so einen ekligen Stab rausziehen an der ekligen Motorhaube, alles ist siffig und da sind die alten Blätter drin und noch zwei tote Marder. Und dann ziehst du so einen Stab raus, dann musst du dir so ein Tuch holen, dann da so dran rumglipschen, dann wieder rein und dann musst du gucken, ob das Öl einen Bereich markiert zwischen Minimum und Maximum, im besten Fall bei warmem Motor in der Mitte. Und das siehst du dann an dem Krepppapier, um das so abzuziehen. Das ist der Stand, wie man weiß, ob Öl drin ist. Dann gab es einen modernen Fortschritt, nämlich dass das Auto dir gesagt hat, und das war so bei vielen Autos auch, die ich hatte, Ölstand okay. Das wurde dann in dem digitalen Display. Und dann hat man sich so gedacht, okay, der Ölstand ist okay, aber ist das so, wie es fürs Auto richtig ist? Ist okay, sagt das Auto so, Ölstand okay. Ist okay.
Wie Larry David, so.
Okay. Und dann denkst du, fährst das Auto und denkst, ja, das ist okay. Das Auto kann gerade so damit fahren, das ist okay. Und was mein Auto mir jetzt sagt, und natürlich ist es eine Kleinigkeit, aber es macht mir ein unfassbar schönes, tolles Gefühl. Wenn ich frage, wie ist der Ölstand, das Auto, dann steht da optimal. Und das ist etwas. Und man redet dann über Innovationen, Flugtaxis und weiter. Aber dass mir das Auto sagt, der Ölstand ist optimal. Optimal heißt, ich habe alles richtig gemacht. Der Ölstand ist so, wie das Auto es liebt. Das Auto fühlt sich pudelwohl. Das Auto sagt mir, es braucht nicht 0,1%
mehr glücklich.
Öl. Es ist richtig. Es ist wunschlos glücklich. Es wird sich komplett zu 100% in meine Dienste fallen. Es wird alles tun, was ich mir wünsche. Denn der Ölstand ist optimal. Und das ist toll. Und das ist für mich eine Verbesserung. Und ich wünsche allen AutobesitzerInnen, und dass die Technik und dass diese IngenieurInnen, dass sie nicht mehr Gedanken machen, wie kann das Auto einem ganz klare Zeichen geben. Und ich wünsche mir auch, ich weiß nicht, was nach optimal kommt. Ob er dann auch bei mir auch sagt, müh zu viel gerade. Optimal, was kommt da drunter? Wahrscheinlich okay. Ist ja. Okay noch, ich komme zurecht. Aber jetzt mal ein Schlückschen mehr.
Ja, das ist gut. Toll. Ja, optimal, kann ich verstehen, ja.
Klare Zeichen vom Auto.
Hat das Auto das darin gemeißelt?
Ja.
Hab ich letztens gehört, finde ich sehr gut.
Rin gemeißelt? Was heißt das?
Ja, ich habe telefoniert mit einem, so einem Spediteur, und dem musste ich einen Termin ausgemacht für so eine Lieferung. Und dann habe ich gesagt, also am Ende des Gesprächs haben wir gesagt, so, und ist es denn jetzt, also so den Zeitpunkt, den wir da jetzt vereinbart haben, wird er denn so gemacht? Und dann hat er gesagt, ich habe das jetzt hier rin gemeißelt und dann ist das so.
Ah,
der hat das also in seinen Computer, hat er da drin gemeißelt, ja. Ne, mit Meißel, wie bei Fred Feuerstein, hat er das da reingemeißelt. Und wenn irgendwas drin gemeißelt ist, dann findet das wohl wirklich statt.
Aber das können wir auch gut übernehmen. Kannst du deine Texte so im Autorenbuch, da kannst du reinmeißeln, so ein paar Gags reinmeißeln.
Ja, reingemeißelt hat er
das. Ja. Aber man sagt, das ist jetzt praktisch ein Stein gemeißelt, das hat auch damit was zu tun wahrscheinlich.
Ja, sicher,
ne?
Wo willst du das sonst reinmeißeln?
Also wenn ich, was man auch in den Medien oft sagt, ich trage es mir mal mit Bleistift ein. Hasse ich die Formel. Habe ich hier häufiger schon. Ist mit Bleistift. Das heißt, so, man hat es mal so.
Kein Bekenntnis.
Ist kein klares Bekenntnis. Mhm. Mal mit Bleistift ist es jetzt schon mal so da, man kann es wegnehmen.
Ja, TBC halt.
Und deswegen, wenn man sagt, Rin gemeißelt, ist eigentlich das Optimum. Das ist wie optimal eigentlich. Ne? Du kannst mit einem Kuli schreiben, kannst du auch Tippex. Aber wenn es in einen Stein Rin gemeißelt ist.
In einen Prompter. Wir können es in den Prompter reinmeißeln.
Nee, aber Rin gemeißelt heißt, es wird. Der Terminklass, der steht.
Genau, also
das heißt es.
Man kann mit dem Radiergummi auf einer gemeißelten Platte nicht mehr
nicht
viel ausrichten.
Ja.
Ja, das ist nun mal so.
Boah, der wird sowas von da sein, Klaas.
Der wird so da sein.
Der ist so da.
Ja, und der wird. Und
hat er die Uhrzeit auch drin gemeißelt oder den Termin an sich?
Nee, auch die Uhrzeit.
Wahnsinn.
Das ist 13:30 hat er drin gemeißelt. Und die werden die Leute in 5000 Jahren werden noch wissen, dass er da war.
Ist der, ich frage mal ganz offen, ist der Krötentermin, ist der mit Bleistift notiert oder ist der drin gemeißelt?
Der ist ringgemeißelt, aber das mit dem Eisbaden da, das ist so ein Bleistift, da glaubst du, der ist so dünn. Das ist der dünnste Bleistift, den ich kriege.
Und muss man da sagen, ist das TBC noch?
Das ist sehr, sehr TBC.
Ne? Und wir reden nicht von Tuberkulose.
Nee. Okay. Ach ja, ich muss so eine Sache loswerden.
Ich auch.
Nee, aber ich noch.
Ja.
Ja, fang du mal an.
Ich habe eine Kohlmeise gesehen, wollte ich euch erzählen.
Okay, dann mache ich jetzt weiter.
Moment mal, machst du wieder bei dieser Nabu-Aktion mit? Auf die bist du gerade, ist gerade wieder Nabu-Vogelmonat?
Nee, ich wollte es kurz, du kannst es auch gleich erzählen, aber ich freue mich ja immer darauf, wenn die Vögel wieder zwitschern. Ne? Ich bin wirklich scharf drauf.
Das hast
drauf.
Du dir jetzt da aufgeschrieben. Ja, hast du da reingemeißelt?
Habe ich
da
reingemeißelt. Na, aber ich bin immer so extrem vorfreudig auf den Frühling, ne? Also wirklich mehr als andere Leute, glaube ich.
Ja?
Ich glaube mehr als andere Leute. Okay. Jeder freut sich auf den Frühling, ist nichts Neues, auch nichts, was mich besonders macht. Aber ich bin nun wirklich jemand, der sich sehr doll auf den Frühling freut. Ganz doll. Und wenn das erste Mal hinter der grauen, depressiv machenden Wolkendecke die Sonne wieder hervorlugt, da bin ich ein glücklicher Mann. Und dann, wenn ich dann einen Vogel zwitschern höre, weil das Fenster ist gekippt, da gehe ich raus und gucke, wo er ist.
Echt?
Und dann habe ich geguckt, weil ich habe im Badezimmer gestanden, mir die Zähne geputzt, Fenster war gekippt. Und dann höre ich jemanden einsam und verlassen dort rumzwitschern und den Frühling ankündigen. Vielleicht ein bisschen früher.
Ja. Frühling!
Ja. Und ich höre, wie da draußen gezwitschert wird. Und dann denke ich mir, Moment, okay, Zähne zu Ende putzen und jetzt Hausschuhe an, raus.
Und dann ach, richtig vor die Tür!
Ja. Und dann habe ich geguckt und dann saß ein einzelner Vogel in so einem kahlen Baum natürlich noch, der hat sich auch wohl gedacht, das wird ja hier noch. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Dann habe ich das dem Mann meiner Mutter geschickt, das ist nämlich Vogelexperte.
Ach.
Habe ich gesagt, was ist das für ein Vogel? Hat er gesagt, das ist eine Kohlmeise.
Ah.
Dann habe ich gesagt, cool. Kohlmeise. Für mich ist es
eine Kohlmeise.
Für mich ist es eine Kohlmeise jetzt. Genau. Also für mich, ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich, also ich möchte hier die erste Nominierung für den Vogel des Jahres abgeben.
Ah.
Der erste Vogel des Jahres praktisch.
Ja.
Ist die Kohlmeise. Und ich möchte hiermit so eine Art Vorschusslorbeeren geben, weil das war die als erstes den Optimismus des schon noch etwas,
ja.
Es dauert noch ein bisschen, aber den Optimismus zu sagen, er wird kommen.
Damit die ZuhörerInnen auch was lernen. Weil
der
wie
Frühling
sieht die
wird
Kohlmeise
kommen.
Aus? Wie sieht sie aus?
So klein und gelb. Also die
gelbes
hat so ein,
Bäuchlein?
Ja, die hat so ein gelbes Bäuchlein. Sieht, okay. Ja, sieht aus wie eine Meise im Prinzip. Also ganz, ganz klein sind die ja. Also ich glaube, so einen blauen Kopf. Ich bin ein bisschen farbenblind. Ich habe ein Foto natürlich gemacht.
Kannst du es posten?
Ich kann das posten. Ja. Man erkennt sich so gut, weil ich ranzoomen musste.
Ja.
Und da sind so Stöcker und dann mittendrin sitzt die Kohlmeise.
Okay.
Aber ich kann das Foto posten. Und wenn ihr so eine Kohlmeise irgendwo mal seht, dann gebt den High Five und sagt
okay.
Hi.
Cool, also ich kann dir garantieren, dass ich die nicht sehe, denn meine Katzen haben meinen kleinen Garten zu einem gottlosen Ort gemacht. Da zwitschert nichts mehr. Es ist wirklich, bevor die da waren, alles gezwitschert und gelebt und da waren 1000 Kohlmeisen und hier und der Spatz und dies. Und die
1000
Katzen,
waren da?
Die laufen da jetzt Patrouille und da zwitschert nichts mehr.
Oh. Weil die praktisch sagen, wenn hier einer falsch zwitschert, dann...
Anscheinend reicht die Präsenz von Katzen, ach, eine regelmäßige Präsenz, dass da keine Vögel mehr kommen.
Ja, klar. Das
ist aber schade.
Da gab es auch nichts Winterfütterung. Ich habe sogar noch an so einem kleinen Baum, habe ich noch so ein Vogelhäuschen dran gezimmert. Unbelebt.
Verwaist.
Ja.
Oh. Ja, dann bring das zu mir. Ich habe ich habe da wirklich Knappheit, was Wohnung angeht.
Wusstest du, das wurde mir so
mein Vogelhäuschen ist sehr stark.
Ich habe was für dich.
Belebt.
Das kriege ich immer in dem Feed. Anscheinend haben die Leute hat irgendwie die großen Tech-Konzerne trotzdem das Gefühl, dass ich ein Vogelliebhaber bin.
Ja.
Weil ich mal so ein Vogelhäuschen, und ich kriege andauernd reingespült, es gibt sowas, wo eine Kamera in einem Vogelhäuschen drin ist, mit einem Bewegungssensor. Ach. Und immer, wenn da einer picken kommt oder so was fressen will oder sich einnistet, siehst du auf deinem Handy oder auf deinem Fernseher, was da drin los ist. Das ist doch was für dich.
Ja, weiß nicht. Also bei mir, das würde wirklich permanent wahrscheinlich dann irgendwann, also ich muss eher gucken, wie ich noch Flächen für, also ich mittlerweile die starken Vögel gentrifizieren die Schwachen schon an den Grundstücksrand.
Ja. Ach.
Ja, muss man sagen.
Eicheherb zum Beispiel.
Ja, genau. So ein paar sitzen praktisch schon wieder auf dem Bürgersteig und dürfen gar nicht mehr im Zentrum.
Aber wie ist denn das? Also darf man Vögel füttern?
Im Winter,
ist das
ja.
Was Gutes?
Also man füttert die, aber
Enten darfst du ja nicht füttern mehr.
Ja,
ist ja
Enten
doof.
Darf man nicht füttern, weil dann
ist
auch...
Ist nicht woke, ist ein No-Go. Ja, also früher hat man in meiner Kindheit, ich bekenne, habe ich Enten gefüttert.
Ja, es gab, heute weiß ich es gab falsch. In Oldenburg gab es einen Teich, da stand ein großes Schild, Enten nicht füttern. Und dann haben wir aber, mein Freund Björn und ich, haben wir eine Sendung gehabt im offenen Kanal Oldenburg, die hieß, auch ein, sagen wir mal, ein Name, den man heute so einer Sendung nicht mehr geben würde, hieß Terror Talk. Und dann und da sind wir dann als Reporter da hingegangen und haben den Missstand, dass man also hier die Enten nicht mehr füttern darf. Und haben wir Omas heimlich dabei gefilmt, wie die illegal die Enten gefüttert haben. Und dann haben wir eine Partei gegründet, das war die NPD, die Entenpartei Deutschlands, um halt dafür einzustehen, dass man Enten wieder legal füttern darf.
Ja, aber ja. Er war nicht erfolgreich.
Ich weiß nicht, wir haben das dann wieder aus den Augen verloren. Richtig, wie das verpusht. Ist im Prinzip wie die Piratenpartei. Alles wir sind da kurz einmal haben uns zusammengerissen und dann waren alle super begeistert und dann hat es irgendwie nicht geklappt und dann jetzt sitzen wir alle wieder vorm Computer.
Ja. Also Vögel darf man füttern. Weil ich bin jetzt heiß auf dieses Vogelhaus.
Ja, ich schicke dir einen Link und darf ich jetzt meine Sachen noch erzählen?
Ach so, du wolltest deine Sachen noch erzählen.
Ja. Also es war interessant. Ja. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen.
Dankeschön.
Wichtig, gestern lief ja Wer steht mir die Show? Und die Frau Engelke hat die Show gewonnen von Joko. Mhm. Und ich weiß, dass ich will alles in meiner Macht Stehende tun, dass die Leute am nächsten Dienstag die Show von Anke Engelke sich angucken.
Ja.
Weil Jakob und ich haben in der Stinkebox, durften wir sehen, was sie da darbietet. Und es war für uns wirklich, also es war... Das war wie ein Lehrgang Entertainment.
Moment, du musst ein bisschen mit einer gewissen Sensibilität auch beachten, dass ich hier auch noch sitze. Ja, der schon seit 15 Jahren hier irgendwelche Sendungen machen, die dir offenbar egal sind.
Ja, nee, ich habe ja jeden Dienstag, Schmidt, da muss ich auch wirklich mal einschreiten. Jetzt, weil ich habe ja jeden Dienstag die Chance, genau das, was du jetzt erzählst, auch zu sehen bei Late Night Berlin Class. Das sehe ich ja jeden Dienstag, habe ich das Glück.
Mhm. Danke, mein Freund.
So. Das meinte ich auch. Also das ist ja.
Das ist ja für mich, ist das Alltag.
Ich sag mal so, wir haben bis dato nicht gedacht, dass noch jemand außer Joko und Klaas dieses Kills mitbringt. So war so.
Da waren wir überrascht, dass das auch jemand kann.
Es geht auch.
Nein, im Ernst, das, was Frau Engelke da macht, ist wirklich, also das hat richtig, das macht so einen Spaß. Es gibt so wenige Leute in Deutschland im Fernsehen, die das rüberbringen, die mit so einer Leichtigkeit, einer Schlagfertigkeit so eine Show einfach, als hätten sie 30 Jahre wirklich nichts anderes gemacht, als große Shows moderieren. Das war alles und sie hat gesungen, sie hat getanzt, sie hat super geile Gags gemacht. Es war von vorne bis hinten ein Hochamt des Entertainments.
Und warum sage ich das
so übertrieben? Ja. Weil es nicht übertrieben ist, zum einen. Und zum anderen, weil zur gleichen Zeit am nächsten Dienstag DSDS auf RTL läuft. Und keiner, jeder, der das guckt.
Wäre es nicht elegant, das nicht zu sagen?
Nein, pass. Jeder, ich sag das ganz offen, jeder, der DSDS am nächsten Dienstag guckt, statt das Entertainment-Feuerwerk von Frau Engelke, darf diesen Podcast nicht mehr hören.
Ist ein Arschloch.
Ist einfach raus. Ist komplett raus. Oder? Darf nichts mehr gucken von uns. Darf nie wieder irgendwie den Podcast hören. Sollte sich sowieso begraben gehen. Wirklich, also da
sollte
möchte ich jetzt.
Sollte sich begraben. Und ist ein Arschloch.
Und da kommt Schmitti nachts um 3.30 Uhr zu diesen Menschen hin.
Ja.
Und nimmt die Batterien aus der Fernbedienung.
Ja.
Zur Strafe.
Oder und dann noch eine Ohrfeige.
Oder macht welche dran. Weißt du, die schlimmere Phase ist eigentlich kurz bevor sie leer ist.
Ja, also halb leere.
Wo man ganz doll drauf drücken muss. Wo man zu faul ist, neue reinzumachen, weil manchmal geht's ja noch.
Ja, und wo
dieses
wo immer
halbe
diese,
Jahr. Wo man, das ist scheiße.
Das ist scheiße. Und wo du immer diese scheiß Nachricht bei meinem Fernseher wegklicken musst, dass die Batterien bald leer sind.
Ja.
Auch ätzend.
Und da können die Leute mir mal das Postfach oder euch auch irgendwie fluten. Die sollen Beweise schicken, dass sie an dem nächsten Dienstag nicht DSDS geguckt haben, sondern Frau Engelke, wie sie allen die Show stiehlt.
Anke kann, also ich wusste, dass Anke gut singen kann, das wusste ich, weil sie, glaube ich, mal eine Band hatte mit ihrer Schwester, die Soul Sisters, und haben so Soul-Klassiker dargeboten. Und ich war aber trotzdem wirklich fasziniert, wie toll sie in dieser Sendung gesungen hat. Sie kann nicht nur, finde ich, so hobbymäßig, wo man sagen würde, kann gut singen, sondern ich finde, sie kann so gut singen, dass sie auch genauso hätte eine der besten Sängerinnen in Deutschland sein können. Also wirklich Wahnsinn. Ich war wirklich fasziniert.
Ich muss jetzt mal ohne jeden Quatsch mal sagen, dass das, was sie kann, wirklich nochmal auf einem anderen Blatt steht. Also das ist wirklich mit der, also Joko und ich, wir können gut uns also Schmerzen aushalten oder irgendwie so, oder uns die Zähne anmalen mit Edding. Also wir können auch Sachen, ja?
Wir können auch Sachen.
Wir können auch gute Sachen, ne? Auch Sachen, die teilweise andere Leute auch aus so Hashtag Würde nicht machen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, gewisse handwerkliche Qualitäten, die man einfach können muss, richtige, für sich stehende Talente, die vereint natürlich Anke Engelke in sich.
Ja.
Und ist auch in der Lage, das, die PS auf die Straße zu kriegen, wie wir sagen im Fernsehen. Und das ist toll. Also, ich freue mich auch drauf.
Also sie hat ja Erfahrung von 40 Jahren im Showgeschäft und Entertainment und so. Und zu merken, wie sehr das halt irgendwie so ins Blut übernommen wurde und die wirklich mit einer Leichtigkeit das macht. So, du hast nicht einmal das Gefühl, dass sie nicht die Kontrolle hat. Sie traut sich Sachen, sie traut sich auch Sachen, die anderen Leuten peinlich wären und unangenehm, macht das dann trotzdem so würdevoll und so witzig, dass man da irgendwie wirklich den Hut ziehen muss, und wir haben da staunend gesessen.
Ja. Dienstag, 20.15 Uhr auf ProSieben.
Ja. Was passiert dort noch? Was muss getan werden noch?
Ich meißel noch ein paar Gags in den Laptop.
wo meißelst du die denn? Für wen denn?
Ja, keine Ahnung, für mich.
Ich kann sagen, es gibt doch gar nichts gerade. Was meißelst du denn da für Gags Ahnung, da vor dich hin?
Ich informiere mich mal, was die Krötenwanderung da von einfordert.
Da machst du mal, genau, da kannst du dich mal reintigern in das Thema. Mhm. Und du, mein Freund?
Ja, du, wir gehen jetzt zum Brainstorming mit unseren lieben KollegInnen.
Ja, genau, ja. Ich komme später dazu.
Ja.
Ja, ich hatte vorher noch keinen Bock.
Ja.
Ich bleib hier erstmal. Okay.
Ich fahre rüber.
Und ich, du fährst schon mal vor.
Ja, wir haben wie immer so ein Chalet in Südfrankreich gemietet und da brainstormen wir jetzt.
Genau. Das klingt ja fast so, als wären wir hier aus dem Ausflug von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Der dabei, heute wird gebrainstormt.
Sind es ja nur wir.
Exakt.
Ja, gut.
Und es geht ja bald wieder auch los mit Later in Berlin.
Mhm.
Und da können wir wieder deine Craft bewundern.
So ist es. Also.
Also ganz kurz, möchte ich nochmal hoffen, dass allen ZuhörerInnen unsere Stimmen heute so gepasst haben.
Ja.
Dass wir keine Hassnachrichten bekommen, weil die Stimme nicht so ist wie gewohnt.
Ja.
Wegen vielleicht einer Corona-Erkrankung. Deswegen möchte ich hoffen, dass unsere Stimmen Ihnen am Gerät heute so gefallen haben.
Ja. Kann ich dir noch ganz kurz an die Nüsse fassen?
Wie bitte?
Ja, um das, also um das Versprechen vom Anfang des Podcasts wenigstens in der Sache. Also
du hast recht, weil es gab jetzt noch keinen Live-Sex.
Genau. Ich würde das jetzt einfach so, damit ich sachlich praktisch korrekt bleibe in dem, was wir behauptet haben. Wir müssen das jetzt
nicht, kein Schmu ist.
Müssen wir nicht durchexerzieren.
Ne? Ja. Bis zum Dort hinaus, ne, wie du gerne sagst. Ja, komm, mach.
Aber dass ich dir einmal ganz kurz an die Nüsse fasse und dann.
Pass, wir machen es so. Jetzt gleich wirst du ja wieder auf unseren Partner hinweisen, der ein fantastisches Produkt hat und diesen Podcast dir in gewisser Weise auf die Beine hilft.
Mhm.
Und während du diesen Satz sprichst, dürfen, und das ist für mich in Ordnung, darf sich jeder, der uns hört, vorstellen, dass du mir an die Nüsse greifst.
Gut, okay. Alles Liebe, alles Gute, Leute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Micky Beisenherz. Ich melde mich zurück aus Australien zum Dienst bei Apokalypse und Filterkaffee, um Markus Feldenkirchen, Jasmin Erbarek und Jago Damarenic künftig wieder ein bisschen zu entlasten. Das kriegen die grundsätzlich natürlich auch sehr, sehr gut ohne mich hin. Andererseits, ich habe zu viel Tagesfreizeit und ich habe da auf Halde noch ein paar sehr, sehr schlechte Pointen, eine sehr krude Weltanschauung und diese sehr, sehr abgehangenen Parodien. Und die sind ja bei Apokalypse und Filterkaffee gut aufgehoben. Niki, die habe ich auch wieder aus dem Trolley rausgelassen. Die ist auch wieder dabei. Also, ich freue mich. Apokalypse und Filterkaffee ab sofort auch wieder mit meiner Unterstützung.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, ihr Ficker.